gefunden in Torrevieja. Du musst unbedingt nach Torrevieja kommen und das hören. Und nun darf ich selbst hier stehen, auch zur Ehre unseres Herrn. Ich freue mich, euch zu sehen, habe mich auch gefreut, an der Taufe teilnehmen zu dürfen. Und da kam mir in den Sinn, einige Zeit nach dem Tsunami war ich in Phuket, dort, wo der Tsunami ja Tausende von den Menschen hingerafft hatte. Und da war die Gemeinde dort und wollte auch eine Taufe an diesem Tag durchführen. Und dann kamen Islamchristen und haben eine Protestbewegung gemacht und haben die Gemeinde gestört. Und es ist einfach nicht am frühen Morgen zur Taufe gekommen. Und dann mussten sie wieder sich zurückziehen auf einen Hügel in ihre Gemeinde. Und dann während dieser Zeit, als sie oben waren, kam der Tsunami und hat alle Menschen weggerafft. Aber die Gemeinde und die Täuflinge wurden bewahrt. Das kam mir noch in den Sinn, als ich euch drei, ihr Lieben, gesehen hatte, wie ihr dann in das Taufwasser gestiegen seid. Nun, ich selbst habe ein Zeugnis gegeben, ja, über meine Schwester, wie unser Bruder Arthur das gesagt hat. Und an dieser Stelle möchte ich auch danken für Arthur. Die auch Ruth und Robert haben gesagt, den musst du unbedingt kennenlernen. Und das ist nun geschehen und ich habe dich lieben und schätzen gelernt. Ihr habt einen wunderbaren Hirten bekommen in dieser Gemeinde. Halleluja! Ja, und das Thema von heute, das heißt jetzt ganz einfach von Ephesus bis nach Torrevieja. Das habe ich kurz aufgeschrieben, habe meine Studienbibel zu Hause gelassen. Ich habe nicht erwartet, dass ich eingeladen werde, das Wort Gottes auszuteilen. Umso mehr freut es mich, heute bei euch zu sein. Und bevor ich bitte Arthur, den Text zu lesen, über den ich spreche, möchte ich ganz kurz der Zeit halber eine Einführung geben und sagen, Ephesus war eine Stadt, nämlich ganz westlich von Kleinasien. Durch Ephesus zog auch die Hauptstraße, man kann sagen die Seidenstraße auch, von Rom nach Asien. Alles, was dort sich bewegte, ging durch Ephesus hindurch. Kaufleute kamen, haben Seide gebracht, dann wieder von Asien, Gewürze, Textilien. Und Ephesus war auch eine riesige Kultstätte. Nämlich dort stand der Tempel der Diana. Sie war auch die Jagdgöttin. An ihrem Tempel florierte auch die Prostitution und da war viel Zauberei. Die Bibel berichtet uns, als die Menschen zu Jesus gefunden hatten, da haben sie für 50.000 Drachmen, jemand hatte gesagt, das muss ein Betrag weit über 100.000 Euro gewesen sein, wo die Zauberbücher verbrannt wurden. Dann hat Paulus dort gepredigt, es wurden auch, die Not war so groß, Tüchlein geschnitten und wurden auf die Kranken gelegt und die Menschen wurden gesund. Also ein ganz wunderbares Wirken des Evangeliums. Und das hat mich bewogen, auch das euch mitzuteilen. Denn ich glaube, auch der Herr hat in Torrevieja ein Volk, das errettet werden soll. Und er möchte euch alle brauchen zur Ehre Gottes, dass Menschen zu Jesus finden können. Und weil es so gut passt, ist folgender Umstand. Paulus hat den Brief, den Epheserbrief, aus dem Gefängnis von Rom geschrieben. Paulus wusste, ich habe nicht mehr sehr lange zu leben. Und so hatte er Ephesus ganz besonders angeschrieben, denn er hatte sich so Mühe genommen und hat über 3 Jahre dort gepredigt. Und er hat den Ephesern aus dem Gefängnis noch einmal sagen wollen. Ich will euch zeigen, wie ihr zu Jesus gefunden habt, damit auch ihr noch viel mehr andere Menschen zu Jesus führen könnt. Und das ist auch das, was Jesus mit deinem Leben im Sinn hat. Hier in Torrevieja. Amen. Ja, dass Menschen zu Jesus finden dürfen. Ich habe vergessen, den Knopf zu drücken. Ah, hast du schon? Oh, schon. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht wieder gedrückt. Danke, da brauche ich es nicht. Ja. Und aus dem Gefängnis hat er im ersten Kapitel des Epheserbriefes nun Folgendes den Gläubigen geschrieben. Wir hören die Worte von unserem Bruder Arthur.
Nun habt auch ihr die Wahrheit gehört. Und nun habt auch ihr die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er euch mit dem Siegel des Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum geschenkt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat. Und dass wir sein Eigentum sind, zum Lob seiner Herrlichkeit. Soweit das Wort.
Was dadurch herausleuchtet, ist ganz besonders, was Gott, ihr lieben Epheser, in eurem Herzen begonnen hat. Und das gilt jetzt auch für euch. Das wird er auch vollenden. Ist das nicht wunderbar zu wissen? Wir sind nicht Fabeln gefolgt, hat er an einer anderen Stelle gesagt. Und diese Gemeinde wurde von Paulus gegründet um das Jahr 50. Ungefähr das Jahr 50. Und Tychikus, ein Bruder von Rom, brachte diesen Brief nach Ephesus. Paulus predigte dort, wie ich erwähnt hatte, über 3 Jahre. Und nun hat er folgende Botschaft ausgerichtet. Ihr lieben Epheser, ihr lieben Gläubigen in Torrevieja, ihr habt gehört, das hat er zuallererst gesagt. Nun können wir sagen, ja hören tun wir alle. Aber er hat den Ephesern deutlich gemacht, ohne Hören ist es unmöglich, das Evangelium zu verstehen. Und ich habe einmal ganz kurz auch darüber nachgedacht, hast du auch schon gemerkt, Gott hat uns 2 Ohren und einen Mund gegeben, weil er wahrscheinlich wusste, dass der Mensch mehr Mühe hat zu hören als zu sprechen. Es wäre sehr schief herausgekommen, wenn er uns 2 Mäuler gegeben hätte und 1 Ohr, oder nicht? Also hören ist ganz, ganz wichtig. Und so kam die Botschaft nach Ephesus und dort haben die Menschen, viele Menschen, das erste Mal überhaupt den Namen Jesus gehört. Das Hören allein macht noch keine Jünger, aber ohne Hören können auch keine Jünger geboren werden. Und als er dann zurück nach Jerusalem ging, da geschah eine große Erweckung, nachdem er dann auf der weiteren Missionsreise wieder Ephesus besuchte. Ich hatte als junger Lehrling, ich habe Maschinenschlosser gelernt, ging in die technische Schule bei der BBC, habe ich ein ganz besonderes Erlebnis gemacht in einer Pause. Ich war 16-jährig. Und da hat ein Arbeiter aus einem Zementpapiersack eine Seite herausgeschnitten und an meinem Berufsmantel gehängt. Und ich habe mich dann den ganzen Morgen gewundert, warum haben sie das gemacht? Alle haben immer gelacht, wenn ich von einer Maschine zur anderen gelaufen bin, haben sie immer gelacht und gelacht. Als die 9 Uhr Pause dann eingeläutet wurde, da wurden alle Maschinen abgestellt und es war eine Totenstille wie jeden Tag. Und dann setzte ich mich zuerst auf eine Kiste Und ich habe dann entdeckt, was ich am Rücken hatte. Und ich hatte dann dieses Papier genommen, das war ungefähr so groß und so breit. Und dann hat der Geist Gottes mich inspiriert und ich bin aufgestanden und habe gesagt, und jetzt kommt wieder das Hören. Ihr lieben Arbeitskollegen, irgendeiner von euch hat dieses Papier an meine Berufskleider angehängt. Ich möchte euch allen sagen, Jesus Christus ist für denjenigen, der das gemacht hatte, ich wusste es ja nicht, gestorben. Und ich möchte euch sagen, wir alle müssen einmal vor Gott stehen. Und dann habe ich wieder meinen Platz eingenommen. Sie haben nur gehört. Das Gehörte hat eine Wirkung. Der Direktor der Apparatefabrik kam dann zu mir, dort haben ja 16.000 Menschen gearbeitet, und hat dann gesagt, hören Sie, Herr Schneider, wenn das noch einmal passiert und geschehen wird, dann müssen Sie mir das rapportieren und wir werden diesen Menschen sofort entlassen. Es geht nicht an, dass jemand verhöhnt wird, weil er an Jesus glaubt. Das war eine wunderbare Erfahrung, die ich machen durfte als 16-jähriger Jünger Jesu. Ich habe ihm gesagt, Sie, ich danke Ihnen, habe nicht einmal daran gedacht, sondern mir ist es ein Anliegen, wirklich zu sagen, wo ich stehe. Ein weiteres Zitat über das Hören. Hudson Taylor, der China-Inland-Missionar. Ich bin überzeugt, viele von euch haben schon von ihm gehört. Er hat Folgendes gesagt. Kein Mensch hat das Recht, das Evangelium zu hören, wenn es noch solche gibt, die es noch nie gehört haben. Nur hören. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn du sprichst, dann hat dein Wort Gewicht. Hast du auch schon darüber nachgedacht? Wenn wir reden, dann können Menschen uns hören. Und es hat immer eine Wirkung. Was dann immer für eine Entscheidung geschieht, das liegt bei Gott. Aber ich möchte euch ermutigen, in Torrevieja eure Stimme hörbar werden zu lassen, dass Menschen das Evangelium von Jesus Christus hören. Eine weitere Erfahrung möchte ich untermauern und jetzt zum zweiten Punkt kommen. Paulus hat gesagt, ich wiederhole bewusst, hören, ihr habt gehört. Und dann geht er weiter, wie unser Bruder gelesen hat, ihr habt auch geglaubt. Ich wurde eingeladen von meiner Tochter, sie hat unweit in Washington vom Pentagon entfernt, in Washington, ja, gelebt. Und mein Schwiegersohn hat gesagt, Kurt, es ist wunderbar, dass du kommst, denn gerade am nächsten Sonntag haben die Promise Keepers eine Versammlung angesagt im Redskin Stadion. Das Redskin Stadion, das war ein Basketball und ist heute noch dort, ein Stadion, das 50.000 Menschen fasst. Und die Promise Keepers, jetzt nichts gegen euch, ihr lieben Frauen, aber das ist eine reine Männerbewegung und die ist irgendwie auch etwas aus Eifersucht entstanden, weil es so viele spezielle Frauenbewegungen gibt. Es gibt Frauenfrühstücke, es gibt besondere Seminare für Frauen. Und ein Mann hatte den Eindruck, wir haben so wenig für Männer. Und so haben sie eingeladen. Und dann war ich erstaunt, als ich dorthin kam, kamen viele Männer, 50.000 Männer, mit einer Kühlbox unter dem Arm oder an den Händen und haben Platz genommen in diesem Stadion. Diese Versammlung begann um 2 Uhr und endete abends 8 Uhr. Da waren viele Liederbeiträge, Predigten und so weiter. Eine Predigt, die ist mir zu Herzen gegangen. Da war ein schwarzer Evangelist Und er hat gepredigt und unter anderem hat er auf einmal gesagt: Ihr weißen Männer, ihr habt aus uns Sklaven gemacht. Ihr habt unsere Frauen vergewaltigt. Ihr habt uns in Gefängnisse eingesperrt. Ihr habt uns benachteiligt. Ihr habt uns schlecht bezahlt. Und hat weiter gefahren, so zu sprechen. Und dann hat er auch gesagt: Meine lieben schwarzen Brüder, euer Hass ist bis ins Unergründliche gestiegen. So geht es nicht weiter. Das ist Gott nicht wohlgefällig. Ihr habt eure Herren bestohlen, ihr habt gelogen, ihr habt auch gemordet. Und so ging es weiter. Und auf einmal hat er innegehalten und dann hat er gesagt: Ihr lieben Brüder alle, was soll jetzt geschehen? Da hat er gesagt: Jetzt ist die Stunde der Versöhnung da. Es soll doch jeder weiße Mann einen schwarzen Mann suchen hier in diesem Riesenstadion. Und dann wollen wir einander uns entschuldigen und zu Gott beten. Und Gott bitten, dass er uns begegnen möge. Ihr Lieben, das war das erste Mal und das letzte Mal, als ich 50.000 Männer hörte zu weinen. Mir ist das durchs Herz gegangen. Und alle haben geweint und haben Buße getan vor Gott und haben gesagt: Herr, es ist wahr. Wir brauchen eine Heimsuchung des Heiligen Geistes. Und wisst ihr, ihr Lieben, man spricht so viel über Weckung, über Erweckung. Man spricht so viel über die Wirkungen des Heiligen Geistes. Aber wenn Menschen sich beugen vor Gott, dann geschehen große Wunder und unglaubliche Dinge. Diese Väter hatten 4.000 Kinder mitgebracht, die außerhalb des Stadions auf Sportplätzen spielten. Und dann, als die Männer gebetet hatten, 20 Minuten in Umarmung und unter Tränen, hat der Prediger gesagt: Jetzt rufen wir unsere Kinder alle in das Stadion hinein. Und dann hat er gesagt: Ihr Männer, ihr Brüder, wir segnen nun die Kinder im Namen Jesu mit einem reinen Herzen, mit einem Herz voller Liebe und glauben, dass Gott unsere jungen Menschen segnen wird. Und dann strömten diese Kinder hinein. Es war überwältigend, das mitzuerleben. Und hier setzt der zweite Punkt meiner Predigt schon ein, er hat schon eingesetzt. Sie hörten nicht nur die Anklage des schwarzen Predigers, sondern sie glaubten auch, dass Jesus Christus ihnen vergeben möchte und dass Gott ein neues Herz schaffen kann und machen kann, wenn wir glauben, dass Jesus Christus in unserer Mitte ist. Ich war einmal in einem Buchladen in Amerika, dann habe ich die große Inschrift gesehen: Gott hat die Welt geliebt, dass er kein Komitee sandte. Er hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Und dieser Herr und Heiland, er sendet auch dich, wohin du immer gehst, als Person. Und ich denke, das ist der Grund, weshalb unser Vater im Himmel seinen Sohn gesandt hat, dass er auch dich so brauchen will. Denn so wie Gott den Sohn gesandt hat, so möchte er auch euch wiederum zu den verlorenen Menschen senden. Wie wunderbar, wenn auch unter uns wir das Wirken des Heiligen Geistes dem folgen möchten und sagen: Herr, auch wir möchten uns beugen vor dir. Auch wir brauchen eine neue Heimsuchung des Heiligen Geistes. Hilf uns, Herr. Und ich kann euch sagen, ich werde jene Zeit nie mehr vergessen, wie sich das Weinen unter diesen 50.000 Männern ausgebreitet hat. Es geht mir heute noch ans Herz. Entschuldigt, ich hatte auch ein paar Tränen. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, zum wunderbarsten der drei Punkte. Nicht nur hören, die Menschen sollen nicht nur hören. Die Menschen müssen oder sollen oder können nicht nur glauben, sondern dann antwortet Gott. Und ich möchte ganz besonders diesen Punkt etwas beleuchten und sagen, ihr Lieben, das Hören allein gibt kein ewiges Leben. Auch das Buße tun, und wenn die Buße noch so gründlich und echt ist, schafft auch noch kein neues Leben. Aber was Gott als Antwort in dein Herz hineingelegt hat, das ist es. Und darum hat unser Bruder gelesen, Gott hat allen Menschen, die Jesus angenommen hat, bereits das Angeld, die Investition, ein Teil des Lohnes, nämlich den Himmel, das ewige Leben, er hat das bereits in dein Leben hineingelegt. Und an dieser Stelle, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester und mein lieber Zuhörer, möchte ich dich fragen, hast du diese Gewissheit in deinem Herzen, dass du ewiges Leben hast? Wir haben in Jesus Christus ewiges Leben, wenn wir ihn so angenommen haben. Dann brauchst du nie mehr Angst zu haben über die Zukunft, denn Gott hat dir die Anzahlung durch den Heiligen Geist in dein Leben hineingelegt. Vor ein paar Tagen hat die Königin von England, Königin Elisabeth, ihren Geburtstag gefeiert. Wir Bibelschulstudenten waren dort und dann, als wir zurückkamen, stand ein Student auf und hat gesagt, ich bin doch ein Königskind unseres Herrn. Alle haben nur Elisabeth zugejubelt. Niemand hat mich gesehen und hat mir zugejubelt. Ja, die Welt verkennt uns manchmal, aber Gottes Antlitz ist auf dich gerichtet. Gott sieht dich. Gott sieht auch unsere liebe Schwester Ramona in ihrer Not. Er sieht uns. Und wisst ihr, ich denke auch, dass das so wichtig ist, dass wir diesen Aufruf und diese Ermahnung des Paulus aus dem Gefängnis wieder neu zu Herzen nehmen. Gott hat uns nicht nur gebeten zu hören und zu glauben, sondern er hat uns bereits die Anzahlung, die Gewissheit durch den Heiligen Geist in unser Herz hineingelegt. Und deshalb können wir sagen, das beste Gewissen ist das schönste und das beste und das stärkste Ruhekissen. Wir dürfen es wissen, bis zum Schwören darf ich es wissen, dass mein Schuldbrief ist zerrissen. Gott hat alles neu gemacht. Und wenn jemand da ist heute, der diese Gewissheit nicht mehr fest in sich trägt, dann möchte ich dich einladen, bleibe zurück und festige deine Entscheidung, und wir werden den Herrn bitten, dich zu segnen. In meinem Leben auch als Pastor ist mir ganz wichtig geworden, dass wenn Menschen, gerade wenn sie älter werden, ich habe das an meiner Mutter, habe ich das erlebt, kurz bevor sie starb, ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, Kurt, darf ich wirklich rechnen, dass ich bei Jesus sein darf? Und dann habe ich repetiert, habe ich gesagt, Mami, hast du dein Leben Jesus übergeben oder nicht? Hat sie gesagt, oh ja, das habe ich. Schon als junges Mädchen habe ich gesagt, hat er deine Sünden vergeben? Ja, ganz sicher hat er meine Sünden vergeben. Und dann kam wieder ein Leuchten in diesen schwachen, schon bald gebrochenen Leib hinein. Und das hat mich so mit Freude erfüllt. Sie hatte dann noch eine Lungenentzündung, habe ich gesagt, Mami, wir können dich noch ins Spital bringen, dort können die Ärzte dich noch kurieren. Dann hat sie mit der Hand nur noch so gemacht. Ich möchte heimgehen. Ich möchte bei Jesus sein. Ich liebe meine Mutter und ich danke Gott für eine solche Mutter. Und wisst ihr, in eurem Heidelberger Katechismus, da steht etwas ganz, ganz Wunderbares. Dort steht geschrieben, was ist das Größte im Leben und im Sterben? Antwort, dass ich Jesu Eigentum bin. Du gehörst nicht mehr dir selber. Du bist Jesu Eigentum. Halleluja. Darüber wollen wir uns freuen in dieser Stunde. Das steht im Heidelberger Katechismus. Und so wollen wir auch weitergehen und auch ein Zeugnis sein in der Gemeinde, an den Schwachen, an den Starken. Und wisst ihr, manchmal diejenigen, die stark erscheinen, sind manchmal auch die Schwachen. Und Spurgeon, der Fürst der Prediger, er hat einmal eine wunderbare Predigt gehalten über die Schwachen. Und er hat gesagt, und ich möchte das euch noch sagen, weil es so schön ist. Er hat gesagt, als Noah die Arche baute, da hatte er gerade am Tag, als die Türen geschlossen wurden, dem Löwen gesagt, nimm deine Frau und mit einem mächtigen Satz rette dich in die Arche hinein. Dann hat Spörtchen gesagt, aber der Waldschnecke muss der Herr das ins Herz schon 4 Wochen vorher ins Herz legen, denn sie brauchte sich Zeit, da die Rampe hinaufzukriechen und dann in der Arche Noah einen Ruheplatz zu finden. Gott liebt dich, er hat Geduld mit dir. Und ich möchte jetzt dann zum Schluss kommen von meiner kurzen Ansprache von Ephesus nach Torre Vieja und sagen, lieber Bruder, wir wollen doch hören, wenn Gott zu uns redet. Und manchmal ist es so, wenn wir Gottes Wort hören, dass er wirklich zu uns spricht und etwas antippt in deinem Herzen, davon ich gar nichts weiß und auch nicht wissen soll. Aber es ist der Heilige Geist, der appelliert an dein Herz, an dein Gewissen. Es ist Jesus, der sagt, komm zu mir. Und Jesus möchte auch die Gewissheit, die Anzahlung in dein Leben hineinlegen, dass du weißt, dass du Jesu Eigentum bist. Möge der Herr euch alle ganz mächtig segnen. Und jetzt möchte ich einfach, dass wir noch eine Minute oder zwei, wir bleiben sitzen, aber dass wir in betender Haltung sind. Und ich möchte dann noch etwas aus einem Buch lesen und sagen, und lass es auch ein Gebet sein. Du kannst auch deine Augen schließen und ganz still für dich allein darüber nachdenken. Heiliger Geist, Gabe von oben, mächtige, göttliche Kraft, gib uns ein herrliches Loben, dass du selbst in uns schaffst. Komm wie ein Brausen auf alle, schenk neue Freude uns ein. Lass uns von deinem Schalle neu aufgeweckt sein. Herr Jesus, wirke du das in unser aller Herzen, dass wir deine Stimme hören und dass wir wie ein kleiner Samuel, als er im Alten Testament in die Stiftshütte gebracht wurde, als du ihn rufst mit lauter Stimme, dass auch wir sagen möchten: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Amen.